Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Markéta Maurová. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík und Generalstabschef Pavel Štefka haben heute im nordböhmischen Liberec die feierliche Verabschiedung von über 100 Soldaten vorgenommen, die die in Kuwait stationierte tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit verstärken werden. Aufgrund der den USA von Tschechien zugesicherten Hilfe soll diese Einheit auf 350 Mann aufgestockt werden und bei einem möglichen Irak-Feldzug operativ zum Einsatz kommen. Die Präsidentschaftskandidaten, besonders der Sozialdemokrat Miloš Zeman und der Bürgerdemokrat Václav Klaus, intensivieren heute, einen Tag vor der Wahl, ihre Aktivitäten. Sie kommen erneut mit Mitgliedern einzelner Parlamentsfraktionen mit dem Ziel zusammen, deren Stimmen zu gewinnen. Die Aufmerksamkeit der Kandidaten konzentriert sich besonders auf Christdemokraten und Kommunisten, die nicht einheitlich sind und keine eigenen Kandidaten aufgestellt haben. Auch in dem Fall, dass der Bürgerdemokrat Václav Klaus nicht in den zweiten Wahlgang kommt, werden die 26 Senatoren von der Demokratischen Bürgerpartei ODS seinen sozialdemokratischen Gegner Miloš Zeman nicht unterstützen. Dies erklärte der Vorsitzende der ODS-Senatsfraktion Jiří Liška nach dem heutigen halbstündigen Besuch Zemans bei den ODS-Senatoren. Die kommunistischen Parlamentarier werden sich bei der zweiten Präsidentenwahl nach den politischen Ansichten der einzelnen Kandidaten entscheiden. Sie werden eine öffentliche Stellungnahme der Kandidaten zum Irakkrieg und zur Mietenproblematik verlangen. Interessant für die Kommunisten sind auch die Beziehungen mit Deutschland und Österreich, sagte der kommunistische Parteichef Miroslav Grebenček auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Er räumte ein, dass die höchste Chance, ihre Unterstützung zu gewinnen, der sozialdemokratische Kandidat Miloš Zeman hat. Die obere Parlamentskammer wird heute Nachmittag darüber entscheiden, ob sie den Senator Wladimír Železný zur Strafverfolgung freigeben wird. Der Senator und Direktor des Privatfernsehsenders Nova wird in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung und Steuerhinterziehung. Die meisten Senatoren neigen dazu, die strafrechtliche Immunität Železnys aufzuheben, weil diese mit Železnys politischer Tätigkeit nicht zusammenhänge. Die heutige Verhandlung wird nicht durch die Tatsache verhindert, dass ein unbekannter Täter am Mittwoch Materialien über den Fall Železný aus dem Auto des Vorsitzenden des Immunitätsausschusses gestohlen hatte. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Vor der zweiten Runde der Präsidentenwahl am Freitag ist das Geschacher der Parteien um Stimmen für ihre Kandidaten in vollem Gange. Die drohende Militäroperation im Irak lässt auch die Frage eines Einsatzes von tschechischen Anti-ABC-Waffeneinheiten immer lauter werden. Die Kubaner wollen nicht warten, bis Fidel Castro stirbt. Dies verkündete der kubanische Dissident Paya am Dienstag in Prag, wo er von Staatspräsident Václav Havel empfangen wurde. Dies, meine Damen und Herren, einige der Themen, die Sie im Tagesecho von Radio Prag in der folgenden Viertelstunde erwarten. Im Anschluss daran hören Sie dann eine neue Ausgabe der Sendereihe Begegnungen. Einen Tag, bevor die Mitglieder beider Parlamentskammern ein zweites Mal versuchen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, verdichteten sich in Prag die unterschiedlichsten Gerüchte über die Verhandlungen der Kandidaten mit den Parlamentariern der einzelnen Parteien. Hören Sie mehr dazu im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Die tschechischen Zeitungen sind dieser Tage voll mit diversen Tortendiagrammen und schematischen Darstellungen der Sitzaufteilung in Senat und Abgeordnetenhaus. All diese grafischen Krücken dienen dabei praktisch nur einem Zweck, nämlich ein bisschen Übersicht in die möglichen Abstimmungsvarianten zu bringen, die am Freitag in einem zweiten Anlauf bereits über den Nachfolger von Václav Havel als tschechisches Staatsoberhaupt entscheiden sollen. Seit der erfolglos gebliebenen ersten Wahlrunde am vergangenen Mittwoch sind nun zwei neue Kandidaten ins Spiel gekommen und haben die Karten neu gemischt. Der sozialdemokratische Ex-Premier Miloš Zeman und die Abgeordnete der kleinen demokratischen Bürgerallianz ODA, Jaroslava Moserová, die vermutlich auch Stimmen von christdemokratischen, liberalen und unabhängigen Parlamentariern erhalten wird. Václav Klaus von der Demokratischen Bürgerpartei ODS ist der einzige der nunmehr drei Kandidaten, der auch schon in der ersten Runde vergangene Woche sein Glück versucht hatte. Die Verhandlungen, die hinter den Kulissen in der kurzen Zeit zwischen den Wahlgängern bisher geführt werden konnten, ließen an Spannung und Dramatik nichts zu wünschen übrig. Denn mit dem Antreten Masarovas, das erst am Dienstag offiziell wurde, schienen plötzlich wieder die unterschiedlichsten Möglichkeiten im Abstimmungsverhalten der Gesetzgeber denkbar. Dass dadurch die Nervosität gestiegen ist, das liegt auf der Hand. Die beinahe logische Folge, gegenseitige Anschuldigungen bezüglich unlauterer Methoden in der Verhandlungsführung spitzten sich rasant zu. Der neueste Renner an der Prager Gerüchtebörse: Die Sozialdemokraten hätten der ODS einen Handel vorgeschlagen, der Semmern das Präsidentenamt bringen und Klaus zurück auf den Posten des Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses hätte hieven sollen. Und wie es in Zeiten gesteigerter politischer Anspannung ebenso ist, offiziell wird alles geleugnet, um dann inoffiziell wieder bestätigt zu werden. So ein Angebot sei zwar nicht wirklich vorgelegt worden, flüge aber durch die Luft, wie sich ein ODS-Unterhändler ausdrückt. Ein weiterer Vorwurf an Semmern, dieser versuche durch das Anbieten von lukrativen Posten oder sogar Geld die Stimmen von Parlamentariern zu kaufen. Sein Kontrahent Václav Klaus dazu:
Ich glaube nicht, dass man über diese Sache mit Zugeständnissen sowie durch Hökern und Schachern verhandeln soll. Für mich wäre das so peinlich und unwürdig, dass ich mir nicht vorstellen könnte, derlei Dinge laut zu sagen, selbst wenn ich es wollte.
Auf die Journalistenfrage, ob er, Klaus, denn nicht hinter den Kulissen verhandle, meinte dieser, dies sei ja legitim, nur solle man dabei nicht mit unlauteren Methoden arbeiten. Welche Methoden konkret? Das wisse er nicht, er habe eben auch so seine Gerüchte gehört. Semmern selbst streitet natürlich ebenfalls jeden Versuch des Stimmenkaufs ab.
Znovu opakuji, že nikomu nenabízím ani peníze, ani lukrativní posty.
Ich wiederhole nochmals, dass ich niemandem Geld oder lukrative Posten anbiete. Ich biete meine Ansichten an und meine Vorstellungen über die Ausübung des Präsidentenamtes.
Dass auch die Kommunisten die Gerüchteküche nähern, um sich als eventuelles Zünglein an der Waage im Spiel zu halten, das ist ebenfalls nicht überraschend. Der Ruf nach einer Direktwahl des Präsidenten jedenfalls ist in den letzten Tagen hörbar lauter geworden.
Die Kubaner wollen nicht warten, bis Castro stirbt oder bis sein Regime langsam zu demokratischen Veränderungen übergeht. Dies war die Botschaft, mit der einer der bekanntesten kubanischen Dissidenten nach Prag gekommen ist. Dagmar Keberlova berichtet.
Die tschechische politische Szene unterstützt seit Jahren die kubanische Opposition, so auch Präsident Václav Havel, der Osvaldo Paya sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hatte. Paya, der einer der Initiatoren des Varela-Projekts ist, das für die Ausschreibung eines Referendums über die Zukunft des Landes kämpft, sprach bei seinem Besuch über die Veränderungen, die sich in der kubanischen Gesellschaft zeigen.
Die Postura del gobierno ha sido la represión, pero por primera vez
Die Regierung Kubas hat sich immer repressiv verhalten, aber zum ersten Mal sieht man, dass das Volk die Veränderungen in seinen Händen hat. Zum ersten Mal verlieren Tausende von Bürgern die Angst und verlangen ihre Rechte sowie friedliche Veränderungen. Das Regime antwortet bis jetzt nur mit Gewalt, aber zum ersten Mal gibt es in Kuba wieder Hoffnung.
Paya sagte zu Václav Havel, der ihn auf der Prager Burg empfangen hatte, dass dieser für die Kubaner immer ein Licht im Dunkeln war, sowie ein Symbol von Hoffnung. Tschechien und die Veränderungen im Lande nach 1989 seien Paya zufolge ein Beispiel des friedlichen Falles eines totalitären Regimes. Auf die Frage eines Journalisten zu den kürzlich abgehaltenen Wahlen auf Kuba antwortete Paya:
Ustedes llamaban elecciones a los procesos.
Haben Sie die Prozesse, die sich in der damaligen Tschechoslowakei vor 1989 abspielten, Wahlen genannt? Hätten Sie es Wahlen genannt? Die Abgeordneten werden nicht gewählt. Es gibt 609 Sitze und 609 Kandidaten. Deshalb verlangen wir mit dem Varela-Projekt ein Referendum, damit sich die Menschen frei über Gesetzesveränderungen, die die Wahrung von grundlegenden Menschenrechten zufolge hätten, äußern können.
In Prag besuchte Paya auch kurz das Denkmal für die Opfer des Kommunismus. Bei diesem Anlass sagte er:
In der Welt gibt es viele Denkmale für die Opfer verschiedener repressiver Regime. Sehr wenige gibt es allerdings wie dieses bescheidene Monument für die Opfer des Kommunismus, deren es Dutzende von Millionen gab. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Welt und die Geschichte mit zwei verschiedenen Maßen misst. Es wird nicht anerkannt, dass es ungeheuer viele Opfer des Kommunismus gegeben hat, sogar ganze Generationen und Völker.
Neben Václav Havel traf Paya auch mit den Chefs der beiden Parlamentskammern zusammen. Der Verlauf seines Pri-Nachrichtenagentur CTK in ihrer Meldung an.
Die
die drohende militärische Auseinandersetzung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeter mit dem Irak lässt auch die Frage eines möglichen Einsatzes von Massenvernichtungsmitteln immer lauter werden. In solch einem Falle sollen die tschechischen Anti-ABC-Waffenspezialisten helfen, die von diesen Stoffen ausgehende Gefahr zu bannen. Weshalb die Spezialisten aus Liberec-Reichenberg dazu in der Lage wären, dazu informiert sie Lothar Martin.
Am Donnerstag haben der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík und Generalstabschef Pavel Štefka im nordböhmischen Liberec die feierliche Verabschiedung von über 100 Soldaten vorgenommen, die eine bereits in Kuwait stationierte tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit verstärken werden. Aufgrund der den USA von Tschechien zugesicherten Hilfe soll diese Einheit auf 350 Mann aufgestockt werden und bei einem möglichen Irakfeldzug operativ zum Einsatz kommen. Allerdings nur unter der Voraussetzung eines entsprechenden UNO-Mandats oder für den Fall, wenn von Seiten des Iraks Massenvernichtungsmittel eingesetzt werden sollten. Dann werden, wie es Außenminister Ciro Svoboda formulierte, die tschechischen Einheiten nicht in Kuwait stehen bleiben und mit dem Fernglas zusehen, wie im Irak Menschen durch Chemiewaffen sterben. Zur Abwendung der Gefahren, die von bakteriologischen und chemischen Kampfstoffen ausgehen, hat man an der Medizinischen Militärakademie im ostböhmischen Radec-Králové Königgrätz ein umfangreiches Programm mit entsprechenden Gegenstoffen entwickelt. Darunter sind auch zwei Typen von Medikamenten gegen die aktuellsten Präparate aus der Gruppe der Giftkampfstoffe, der sogenannten nervparalysierenden Stoffe wie dem Sarin, das die Terroristen seinerzeit bei ihrem Anschlag auf die Tokyoter Metro verwendet haben. Eines dieser Medikamente hat der Leiter des wissenschaftlichen Teams der Akademie, Dozent Jiří Beiger, in einem Telefonat für Radio Prag wie folgt beschrieben.
Jmenuje se to Panpal a když si člověk ten Panpal vezme, tak pak je 8 hodin.
Es heißt Panpal. Wenn der Mensch dieses Panpal zu sich nimmt, dann ist er 8 Stunden resistent gegen die Wirkung von Giftkampfstoffen. Panpal ist ein tschechisches Spezialprodukt. Die US Army verfügt zwar über ähnliche Präparate, aber die jeweilige Tablette enthält immer nur einen Abwehrstoff. In unserem Präparat sind dagegen gleich 3 Stoffe enthalten und die prophylaktische Wirkung, also der Schutz vor dem Giftstoff, ist weitaus besser.
Mit diesen und anderen Medikamenten sind die tschechischen Soldaten entsprechend gut ausgerüstet. Sollte es jedoch zum Ernstfall kommen, dann sollen die in Tschechien entwickelten Präparate auch den verbündeten Armeen und in gewissem Maße auch der unschuldigen Zivilbevölkerung helfen, die Wirkung von Giftgasangriffen möglichst unbeschadet zu überstehen.
An die 850 Filmvorstellungen in 4 tschechischen und 8 slowakischen Städten wird es im Rahmen des Filmfestivals Febio Fest geben, das mit dem Film Heaven von Tom Tykwer am Donnerstag in Prag eröffnet wird. Mehr über das 10. Febio Fest von Martina Schneibergova.
Vor 10 Jahren spielte sich das Festivalgeschehen in einem einzigen Prager Kino und in 3 Sälen des Euroclubs ab. Wo 45 Filmvorstellungen stattfanden, dieses Jahr hat das Festival in Tschechien 29 Kinosäle zur Verfügung. Die Mehrheit davon befindet sich in den sogenannten Multikinos. Festivaldirektor Ferro Fenič dazu.
Chodit do kin velice zanedbaných, kde se nedalo tlumočit, kde jsme mohli uvádět jenom předpremiéry distribuční, kde ta nabídka.
In vernachlässigte Kinos zu gehen, wo man die Filme nicht dolmetschen konnte und wo das Angebot beschränkt sein musste, dies ist unserer Meinung nach schon überholt. In Zukunft möchten wir uns mehr auf Qualität statt auf Quantität konzentrieren.
In Prag werden den Filmfans in den kommenden Tagen 438 Filme in 12 Kinosälen angeboten. In jeder der 49 Programmsektionen werden bestimmte Themenkreise bzw. die Kinematografie eines bestimmten Landes präsentiert. Das Filmfestival wird von einer Serie von Konzerten der World- und Ethnomusik begleitet. Zum ersten Mal wird in Tschechien das gesamte Werk des berühmten italienischen Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini vorgestellt. Zu den in Prag erwarteten Festivalgästen zählen zum Beispiel die Filmregisseure Tom Tykwer, Roman Polanski, Jan Trull oder der schwedische Schauspieler Max von Sydow. Nachdem in den vergangenen Jahren Filme für Obdachlose auf dem Prager Hauptbahnhof bzw. für Patienten an einer Uniklinik gezeigt worden waren, werden diesmal Filmvorstellungen auch an einer Grundschule stattfinden. Auch wenn Festivaldirektor Fenič jedes Jahr über das geringe Interesse unter den Sponsoren klagt, über mangelndes Interesse der Filmfans kann er vor dem Beginn des Festivals nicht klagen. Einen Tag vor der Festivaleröffnung wurden schon an die 6000 Karten verkauft und 2 Prager Filmvorstellungen waren bereits ausverkauft.
Musik.
Sie galt als legendäre Vertreterin der sogenannten goldenen Opernära des Prager Nationaltheaters, dessen Solistin sie 3,5 Jahrzehnte lang von 1936 bis 1973 war. Maria Tauberowa. Nach langer Krankheit ist die Opernsängerin vergangene Woche im Alter von 91 Jahren gestorben. Bekannt war sie vor allem für ihre Gesangstechnik, ihre schauspielerischen Fähigkeiten, aber auch für ihren Charme und ihren Sinn für Humor. An die 50 Rollen sang Maria Tauberowa als Sopranistin während ihrer langen Karriere, darunter die Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte, die Violetta aus Verdis La Traviata oder die Zerbinetta aus der Oper Ariadne auf Naxos von Strauss. Daneben zahlreiche Frauengestalten aus Opern tschechischer Komponisten, Smetana, Janáček und Martino. Ihr persönlicher Favorit war die Rolle der Carolina aus Smetanas Zwei Witwen. Geboren wurde Tauberowa 1911 zu Habsburger Zeiten. Ihre Kindheit verbrachte sie in Wien, studierte später in Mailand. Als sie begann, sich dem Gesang zu widmen, wählte sie als Künstlernamen die deutsche Übersetzung des Mädchennamens ihrer Mutter, die Holubowa hieß, was sich von Holub, Taube, ableitet. An diesem Freitag findet im Prager Nationaltheater, wo die Sängerin mehrere Jahrzehnte lang wirkte, der letzte Abschied von Maria Tauberowa statt. Wir verabschieden uns aus dem heutigen Tagesecho mit der Arie der Caroline aus dem ersten Akt von Smetanas Oper Zwei Witwen, gesungen natürlich von Maria Tauberowa. Im Anschluss daran folgt dann die Sendereihe Begegnungen. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Begegnungen.
Warum habe er 10 Jahre darauf warten müssen, um zu einem Staatsbesuch nach Deutschland fahren zu können? Diese Frage stellte ein Journalist dem tschechischen Präsidenten Václav Havel im Mai 2000 während seines ersten Staatsbesuchs in der Bundesrepublik. Die Antwort erfahren Sie in dieser Sendung, in der wir einen Rückblick auf die erwähnte Deutschlandreise Václav Havels machen wollen. Damit willkommen zu unserem Magazin Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Sie Jitka Natkova. Während seiner 13-jährigen Amtszeit besuchte Václav Havel insgesamt 18 Mal die Bundesrepublik Deutschland. In den Tagen vom 9. bis zum 12. Mai 2000 war es der bereits erwähnte Staatsbesuch, der in Berlin seinen Beginn hatte. Hier absolvierte der Präsident eine ganze Serie von Begegnungen mit faktisch allen hochrangigen deutschen Politikern. Joschka Fischer, Wolfgang Thierse, Angela Merkel, Eberhard Diepgen und nicht zuletzt auch mit Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dieser fasste den Inhalt der Gespräche wie folgt zusammen.
Die bilateralen Beziehungen zwischen Tschechien und Deutschland sind ausgezeichnet. Das haben wir erneut wieder feststellen können. Das ist der Grund, warum sich die Gespräche insbesondere auf die Frage der europäischen Politik konzentriert haben. Deutschland ist, das wissen Sie und das habe ich dem Präsidenten erneut versichern können, ein Land, das den Wunsch Tschechiens nach Beitritt zur Europäischen Union ohne Einschränkungen unterstützt. Es gibt auch keine bilateralen Vorbedingungen für diese Unterstützung. Gelegentlich gibt es ja solche Diskussionen. Die Bundesregierung hält sie für verfehlt.
Václav Havel nutzte die Gelegenheit zu sagen:
si velmi vážíme toho, že Spolková republika od začátku kontinuálně je...
Wir schätzen die Tatsache sehr hoch, dass die Bundesrepublik Deutschland von Anfang an der Motor des EU-Erweiterungsprozesses gewesen ist.
Die Rede war natürlich auch von den bilateralen Beziehungen, die Havel als sehr gut bewertete. Unter anderem, so Havel, seien die deutschen Investitionen in Tschechien sehr nützlich. Kurz vor Havels Besuch in Berlin äußerte sich Bundesaußenminister Joschka Fischer zu den sogenannten Beneš-Dekreten, bezeichnete diese als völkerrechtswidrig. Übrigens, das Thema Beneš-Dekrete zog sich beinahe wie ein roter Faden durch Havels Aufenthalt in Deutschland und dies trotz der Behauptung des Bundeskanzlers, er und Havel hätten sich darüber nicht ausgetauscht. Ausführlich seien die Beneš-Dekrete nämlich bereits im März 1999 in Bonn mit dem tschechischen Premier Miloš Zeman erörtert worden. Schröder wiederholte jedoch, was er bereits bei dem erwähnten Treffen gesagt haben wollte.
Nämlich, dass wir der Auffassung sind, dass unbeschadet privater Rechte Dritter es keine Vermögensforderungen Deutschlands an Tschechien gibt. Und ich habe damals begrüßt die Position von Herrn Zeman, als er gesagt hat, dass für ihn die Gültigkeit der Beneš-Dekrete erloschen ist.
In diesem Zusammenhang sagte der deutsche Bundeskanzler vor Journalisten, was er seinem tschechischen Gast diesmal versichert habe.
Dass wir von wem auch immer kommende Ratschläge, diese oder andere Fragen zur Vorbedingung eines Beitritts Tschechiens zum integrierten Europa zu machen, nicht befolgen werden.
Als einen geachteten Nachbarn und verehrten Freund begrüßte Bundespräsident Johannes Rau seinen tschechischen Gast im Berliner Schloss Bellevue. In Bezug auf Havels Verdienste, den er einen Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie und einen wortgewandten Verfechter des humanistischen gesamteuropäischen Erbes nannte, erinnerte Johannes Rau an hohe Auszeichnungen, die der tschechische Gast in Deutschland bereits verliehen bekam. 1991 den Aachener Karlspreis, 1998 den Westfälischen Friedenspreis und 2000 den Deutschen Staatsbürgerpreis. Aus den Händen von Bundespräsident Rau nahm Havel bei dieser Gelegenheit nun auch die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland entgegen. Auch bei diesem Treffen wurden beide Präsidenten auf die Beneš-Dekrete angesprochen. Václav Havel berief sich in seiner Antwort auf die tschechisch-deutsche Aussöhnungsdeklaration von 1997.
Im Einklang mit dem Wortlaut der tschechisch-deutschen Erklärung vertrete ich die Meinung, dass wir unsere Zukunft nicht mit Fragen der Vergangenheit belasten sollen.
Johannes Rau fügte übereinstimmend hinzu.
Auch aus der deutschen Sicht, die Beneš-Dekrete überholt sind, rechtsunwirksam sind, nachdem es die deutsch-tschechische Erklärung gibt.
Und die Journalistenfrage, warum es so lange, ganze 10 Jahre gedauert habe, bis er zu diesem Staatsbesuch kommen konnte, beantwortete der tschechische Präsident auf seine charakteristische Art. Lakonisch. Er fühle sich nicht benachteiligt, es sei eine gute Gelegenheit, um Bilanz über all das zu ziehen, was in den zurückliegenden 10 Jahren geschehen ist. Außer Berlin besuchte Václav Havel im Mai 2000 auch Potsdam, wo im 18. Jahrhundert böhmische Exilanten Zuflucht gefunden hatten. Von hier aus fuhr er weiter nach Sachsenhausen, um das Andenken der hier in der Zeit des Nationalsozialismus umgekommenen Tschechen zu ehren. Die letzte Station seiner Deutschlandreise war schließlich Regensburg. Dort begrüßte ihn der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, der auf die in der Geschichte verwurzelten Bande zwischen beiden Völkern verwies.
Nationalismus, Besetzung, Krieg, Vertreibung und 40 Jahre Teilung unseres Kontinents haben tiefe Gräben in Europa gezogen. Meine Hoffnung ist, dass trotzdem die vielfältigen, in Jahrhunderten gewachsenen Gemeinsamkeiten, vor allem die christlich-humanen Grundwerte, die Kultur und die Wirtschaft auf längere Sicht eine sichere Basis für ein gutes Zusammenleben zwischen Deutschen und Tschechen sind.
Edmund Stoiber stellte Tschechien aber auch in den europäischen Kontext.
Der Beitritt ist ein Gebot historischer und politischer Vernunft. Prag, Brünn, Troppau sind originäre Städte Mitteleuropas. Ihre Bürger sind genauso Europäer wie die von Regensburg, Mailand oder Madrid.
Über die seit Jahrhunderten existierende tschechisch-deutsche Koexistenz sprach auch Václav Havel. Er würdigte unter anderem die Leistungen zahlreicher Institutionen, die dank langjähriger Unterstützung der bayerischen Regierung der gesamten deutschen Öffentlichkeit ein fundiertes und differenziertes Bild der tschechisch-deutschen bzw. tschechisch-bayerischen Geschichte vermitteln konnten, aber auch solcher Institutionen, die erst in jüngster Vergangenheit entstanden waren, wie zum Beispiel die auf den tschechisch-deutschen Jugendaustausch ausgerichtete Vereinigung Tandem. In diesem Zusammenhang unterstrich Havel:
Pevně věřím, že pro toto sousedství tyto všechny důležité.
Ich bin fest davon überzeugt, dass uns all diese bedeutenden Aktivitäten und Initiativen helfen, die Narben der Vergangenheit zu heilen, die für die Tschechen mit Begriffen wie zum Beispiel die Nürnberger Reden der Nationalsozialisten, das Münchner Abkommen oder Dachau, wo eine Reihe unserer Mitbürger inhaftiert war, verbunden sind. Gleichzeitig glaube ich, dass solche Initiativen helfen, auch bei den Deutschen jene Wunden zu heilen, die ihnen einst durch den Zorn nach dem Krieg zugefügt wurden.
Nur eine offene und sachliche Reflexion all dieser unheilvollen Ereignisse in der Vergangenheit ist, so Václav Havel, die erste und bedeutendste Vorbedingung für den Aufbau der gemeinsamen europäischen Zukunft. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe Begegnungen angelangt. Wir blickten auf den Staatsbesuch Václav Havels in Deutschland im Mai 2000 zurück. Am 2. Februar dieses Jahres läuft seine Amtszeit als tschechisches Staatsoberhaupt endgültig ab. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Matková.
Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v Jižní Americe a na frekvenci 9435 kHz v Jižní Americe.